Hi, herzlich willkommen bei CT Uplink. Keno war für euch auf der Pornomesse. Benjamin hat Profimonitore mitgebracht und Alex Billig-Smartphones. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt bei eurem Podcast aus Nerdistan bei CT Uplink. Mein Name ist Hannes Schirola und neben mir sitzt
Jan-Kino Janssen, schönen guten Tag.
Benjamin Kraft
und Alexander Spier.
Und wir beschäftigen uns nochmal mit der CT12 2017 in Sonnengelb und normalerweise ganz oldschool mit optischen Datenträger. Meiner ist schon raus, damit ich meinen PC entvirieren kann und wieder fit kriege. Aber normalerweise habt ihr die DVD da drin, ist unheimlich viel wert. Man weiß erst, wie wertvoll die ist, wenn man sie braucht. Nämlich, wenn der Rechner nicht mehr funktioniert.
Und dann ist sie nicht mehr im Handel.
Stimmt, genau. Deswegen kauft sie jetzt sofort. Nach der Sendung.
Einmal, was das überhaupt ist.
Das ist, mein Kollege Fabian hatte das letzte Sendung schon detailliert erklärt, denn der hat die mitgemacht. Das ist eine DVD, von der man booten kann, falls der Rechner mit irgendwas infiziert ist, falls ihr einen Trojaner drauf habt, Viren, was auch immer. Hilft das in den meisten Fällen? Und es sind so ein paar Spezialtools drauf, die wir alle nicht selbst entwickelt haben, aber so zusammengestellt haben.
Und der Trick ist, man bootet davon und man geht nicht in sein eigenes Betriebssystem rein, sondern dann wird halt sozusagen von außen entwirrt und da sind drei Viren-Engines drin. Ne? Sind drei,
das weiß ich nicht genau.
Vier steht drauf? Ne, vier.
Vier sogar mit vier Scannern, stimmt. Ja.
Genau, und da sind ein Jahr Signaturen sogar kostenlos mit dabei. Also das ist ganz cool.
Super, ja. Also sehr wertvoll, geht auch auf den Stick. Findet ihr alles in der CT, obwohl sie genauso viel nicht kostet wie sonst auch.
Genau.
Ja, ist jeden Cent wert auf jeden Fall.
Ja, das ist
so,
auf jeden Fall.
Jetzt aber los mal zu unseren Themen. Wir haben ja einiges vor heute. Wir haben zwei große Testthemen mitgebracht, zwei große Hardware-Testthemen. Und später wird Keno uns auch noch erklären, was ein CT-Redakteur auf Mallorca macht. aber zuvor erstmal zu uns ins Labor, nämlich zu den Smartphone-Tests. Du hast, beziehungsweise ich muss sagen, ich habe dir ein bisschen geholfen, aber den Großteil hast du gemacht. Wir haben billig Smartphones getestet. Was heißt denn erstmal billig?
Also wir haben ganz bewusst die genommen, die wirklich also deutlich unter 100 Euro sind. Eigentlich so das Billigste, was man neu kriegen kann. Ne? Also wir haben keine Gebrauchgeräte, wir haben die genommen, die man für 50 Euro ganz normal im Handel bekommt. Haben dann noch ein bisschen weiter auf 70 Euro, weil da bekommen wir noch LTE dazu.
Also wirklich ganz normal im Handel.
Wir haben bei Amazon und sondern wirklich im deutschen Handel ganz normal, waren innerhalb von eines Tages da. Alles also sofort lieferbar gewesen.
Die fangen bei 60 Euro an.
50, also tatsächlich 49 Euro und ein paar zerquetschte für die billigsten. Von daher, ja, das ist billiger geht's tatsächlich nicht, im Moment nicht.
Zeig doch mal das Billigste.
Genau, ja, zeig doch mal einfach mal. Also weil 50 Euro würde ich mir normalerweise halt jetzt auch ein Gerät vorstellen, wo noch alte Tasten drauf sind und ja. Also so eine Gurke wie Nokia vorgestellt hat. Ja, Wählscheibe, genau. Ja. Oder wo du telegrafieren musst oder so. Aber es sind Touchscreens drin, es sind alles Android-Geräte, ne?
Genau,
es
sind alles Android-Geräte, alle mit Android 6, beziehungsweise nein, eins mit Android 5.1, aber die Reste mit Android 6.0.
Das ist ja schon aktueller als so manch anderes Gerät, was irgendwie seit einem halben Jahr im Handel ist.
Und für die Nurhörer, die Geräte sind alle recht klein, also sie sind alle so groß, ein bisschen größer als das iPhone 4, würde ich sagen.
Genau, also sie sind...
aber dick. Sie sind alle auffällig dick, das muss man sagen.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also die ganz billigen, ja, auf jeden Fall. Die sind natürlich dick und haben ein kleines Display. Aber das muss man auch ein bisschen relativieren. Also gerade wenn man ein paar Euro mehr ausgibt, kriegt man schon, sagen wir mal, ein bisschen, ja, die sind, man kann sagen, fast wie normale Smartphones aus. Also die sind fast wie moderne Smartphones.
Also auf den ersten Blick sehen die alle wie Smartphones aus.
Ne? Generell.
Vielleicht jetzt nicht.
Ja, aber so wie ein Nexus S. Wann war das?
Ja,
2011 oder so? Also so schon fünf Jahre alt.
Das sind alles Geräte, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, okay, die haben halt auch nur 50 Euro gekostet, sondern man kann in der Regel schon sagen, okay, das ist ein eindeutiges Smartphone.
Okay.
Und wie gesagt, hat ein Touchscreen, hat alles drin, was du brauchst. Eigentlich hat eine Kamera vorne und hinten, hat, wie gesagt, mindestens UMTS. Einige haben sogar LTE und ein modernes Android drauf. Also von daher, man kriegt zumindest guten...
Klingt jetzt erstmal so, als bräuchte niemand sich mehr ein iPhone oder ein S8 kaufen. Also weil an der Ausstattung offensichtlich gibt es ja kaum Abstriche, oder?
Ja, Doch schon. Das ist das, der Punkt, es ist dort alles drin. Oder fast alles, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Okay. Meistens, also Prozessoren sind dort 4 Kerne, sind aber natürlich aber langsam. Also die sind wirklich sehr, sehr langsam. Das Langsamste, was du eigentlich im Moment kriegen kannst, was noch brauchbar ist. Gut, das sind Cortex-A7-Kerne, das heißt, die sind relativ sparsam noch. Und mit 4 Kernen kommst du bei Android noch relativ weit. Ne? Es gab früher die Dual-Cores, mit denen kommst du heute nicht mehr, kannst du nicht mehr aushalten.
Wenn wir jetzt gerade dieses Thema angeschnitten haben mit den Kernen, vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, was es mit diesen Cortex A7, A53, A72 etc. auf sich hat. Das steht halt oft hinter den Prozessoren nochmal und sagt ja oft mehr aus als irgendwelche Gigahertz-Zahlen oder sowas.
Genau. Ne? Also Cortex A7 ist so das, im Moment das kleinste Design, was, also das ARM entwickelt halt CPU-Designs.
Okay.
Die geben sie halt an, und die können dann andere Hersteller lizenzieren und daraus Prozessoren machen. Also ARM stellt keine Prozessoren selber her, das macht dann eben MediaTek, in dem Fall alles MediaTek-Prozessoren.
Oder Qualcomm oder Samsung oder
alle, was auch genau, immer, die nutzen im Grunde genommen das Core-Design, das Design von ARM. Entweder wandeln sie es ab oder sie benutzen halt quasi 1:1 das Design. So, und Cortex A7 ist so das kleinste Design, das ist 32-Bit noch. Das ist relativ stromsparend, aber eben auch nicht sehr leistungsfähig.
Okay.
So.
Ist das denn neu? Ist das
nee. Also das ist ein altes. Das ist ein ziemlich altes. Es gibt, früher war mal Cortex A9, das war für die High-Ends damals gedacht. Das ist komplett passé, weil das einfach enorm viel Strom frisst und eben toll in der Herstellung war. Und das abgelöst wurde durch das 64-Bit-Design, das Cortex A53. Die sind letztendlich auch nicht viel leistungsfähiger, aber sie können eben 64-Bit. Die sind ein bisschen effizienter, auch in der Leistung. Das heißt, da gibt es eine kleine Verbesserung. Insofern ist es immer sinnvoll, sagen wir mal, ein aktuelleres Design. Cortex A53, wie gesagt, ist so ein bisschen aktueller. Cortex A57 ist dann die schnelle Variante vom A53.
Wobei man die dann wahrscheinlich in solchen Geräten wiederum
nicht findet. Und die findet man eben nicht. Man findet halt wirklich nur die... ARM produziert, oder naja, sagen wir mal, die produzieren das nicht, aber die forcieren das, dass man eben langsame und schnelle Kerne in einem Ding hat, dafür sind langsam Stromsparen.
Dieses Big-Little-Prinzip.
So, und das sind halt nur die Little-Kerne. Ne? Und nicht die Big-Kerne, die hast du redest nicht drin, du redest nur die kleinen Kerne.
Okay.
So, und das ist halt, damit sparen die ihr Geld. Das kostet auch, wie gesagt, die Prozessoren sind echt billig. Das sind auch die meistens die günstigsten, die du am Markt kriegen kannst. Und deswegen, es reicht gerade so aus.
Wir können ja mal einfach so ein bisschen, also. Was haben wir hier jetzt für Hersteller? Wir haben hier Vico, ne?
Genau.
Das ist ein französischer Hersteller. Die sind sonst bei uns in den Tests immer ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufgefallen. Was gibt es hier noch so? Da gibt es ja auch ziemlich exotische Marken, von denen ich jetzt...
Also wir haben noch das Alcatel, das ist halt auch eigentlich aus China, aber von einem TCL heißt die Firma. Die haben den Namen lizenziert, machen das aber quasi auf europäisch. Okay. Und dann haben wir ein Vodafone.
Ach,
das,
die produzieren jetzt Handys.
Naja, das ist auch von TCL produziert. Aber eben dann und mit Vodafone-Branding, die haben das halt, das ist ein 2 Jahre altes Gerät fast, aber halt schon mit LTE. Die haben halt damals, oder die produzieren das quasi nicht nur für ihr Netz, das funktioniert auch in allen anderen Netzen. Aber es ist halt so, dass die halt schon die Technik halt voranbringen wollten. Und das hat halt damals vielleicht 100 gekostet, kostet jetzt nur noch 70 Euro.
TCL hat, ich glaube, das sind die gleichen,
die auch
Philips-Fernseher.
Zum Beispiel. Und BlackBerry haben sie jetzt, produzieren sie die BlackBerry-Smartphones.
Und das sind ja alles europäische Marken.
Das genau.
Das ist so, dass die sich, die wildern so in Europa
und
holen sich so die Firmen, die so ein bisschen Zugkraft noch haben, aber so ein bisschen kurz vor
knapp. Genau. Das ist ja so, also nach den Marken kann man sowieso nicht mehr gehen. Ne? Meine Mutter, nur ganz kurze Anekdote, meine Mutter hat mich letztens angerufen, meinte, ich brauche einen neuen Fernseher. Ich habe da so einen Grundig gesehen bei Saturn.
Ja.
Und ich habe mir nur so die Haare gerauft, so, oh, nee, bloß nicht, ey. Ja. Das ist halt noch die alten Markennamen, alle von irgendwelchen Chinesen aufgekauft.
Und TCL ist einer der größten Smartphone-Hersteller, nur das ist meistens nicht unter eigenen Namen, sondern unter Alcatel, BlackBerry und so weiter. Oder eben irgendwelchen anderen Markennamen läuft.
Okay.
So. Aber das sind so, sag mal, die regulär im deutschen Handel, das sind kriegst du ganz normal bei Amazon und sind quasi nicht europäische
mit
Marken.
Mit Rückgaberecht, ohne Zoll und sowas halt.
So, und dann haben wir natürlich, haben wir die drei wirklich China-Smartphones. Sie zwar nicht direkt aus China kommen, wir haben sie bei Amazon bestellt, aber über so einen Drittanbieter-Shop.
Okay.
Wo Amazon zwar die Versendung und dann auch die Rücknahme organisiert, aber ansonsten damit nicht viel zu tun hat. Oder nicht viel damit zu tun haben will, sagen wir mal so. Und die sind für ihren Preis einfach besser ausgestattet.
Okay.
Woran das liegt?
Wie heißen die?
Also wir haben einmal das Blackview.
Aha.
Wir haben dieses wunderschöne
THL. Wobei man da sagen muss, ne, das ist das Einzige, was halt so jetzt so Phablet-Maße schon Kostum zeigt. Also
macht jetzt auch Handys, oder was?
Ja. Das ist wirklich
unser Kollege,
das
Kollegen.
Stimmt.
Ja.
Technology Happy Life heißen sie.
Wow. Das ist so, das ist alles halt wirklich, drin.
Da hat man so das Gefühl, okay, das ist richtig China, aber hat halt LTE und einen Fingerabdruckscanner und hat das größte Display.
Das sieht aber irgendwie ganz fresh aus. So da in
Bayern. Man kann jetzt, wie gesagt, ist Geschmackssache.
Mit dieser blauen Umrahmung da am Objektiv, das sieht nett aus.
Genau, aber im Prinzip, das sind halt, und dann haben wir noch das Ulefone. Ulefone ist schon, das ist, aber tatsächlich, die sind schon ein bisschen bekannter, weil die halt sehr stark im deutschen, weiß nicht, auf dem deutschen Markt, aber sehr stark in diesem Billigsegment schon bekannt sind und auch sehr viele Produkte dort reindrücken.
Spricht man das echt so aus, oder sagt man Ulefone?
Ich habe keine Ahnung, wir haben es immer Ulefone genannt.
Aber wahrscheinlich die Kinder von Ulenbusch.
In China so. Nachfragen.
Es gibt ja auch noch das Elefon und das, also da gibt es noch so ein paar.
Gibt es auch Telefon?
Leider noch nicht, aber das wäre auch mal eine.
Guter Name.
Kann man wahrscheinlich nicht schützen. Naja, und das sind halt, da muss man sagen, die sind alle ein bisschen besser ausgestattet, haben relativ ähnliches Android auch drauf in Android 6.0. Das ist auch aktuell.
Halbwegs, ne?
So.
Also da vermisst man relativ wenig Funktionen im Vergleich zu Android 6.0.
Also da ist auch der Play Store drauf und also das heißt, man kann die ganz normal einsetzen, wenn man sie in Deutschland bestellt. Gibt es bei eBay, gibt es bei Amazon, gibt es bei verschiedenen Händlern.
Okay.
So. Kann man sich dann einfach nach Deutschland einfach bestellen und es funktioniert. Mhm. Hier ist das der Punkt, die sind halt ein bisschen besser ausgestattet. Die haben aber ein Problem, sie haben einen Updater drin. Also die können sich, haben auch ganz neue OTA-Updates bekommen. Mhm. Aber der kann eben auch noch Spyware verteilen.
Da gab es so schon super. Eine längere Geschichte, ne? Das ging schon länger durchs Netz, dass man bei so China-Handys irgendwie nicht so richtig sicher sein kann, was da nachlädt. Ne?
So, wir müssen sagen, also auf unseren Geräten ist bisher nichts drauf gewesen.
Okay.
Aber bei allen Marken, bei anderen Modellen.
Oder wir konnten es noch nicht feststellen.
Genau, wir konnten es noch nicht feststellen. Ja. Und bei allen anderen Marken, bei vielen anderen Geräten von diesen Marken, gibt es immer wieder Berichte, oh, da ist mir jetzt plötzlich eine Software drauf installiert worden, die habe ich mir nicht selbst installiert. Und das wird halt alles über diese OTA-Updater-Software gemacht. Und
man weiß nicht so richtig, was passiert.
Genau. Deswegen, das ist einfach ein Risiko. An sich sind die, ja, ich meine, gut, dass der Browser ein paar mehr Rechte will, installiert man sich in Chrome, ist gut.
Ja. Ja,
aber solche Sachen, die kann man halt schlecht verhindern.
Wobei bei so einem Punkt muss ich auch mal sagen, also die bekannten Marken, so viel anders machen die das seit ja auch nicht. Also bei Samsung oder bei HTC weiß aber ich
die
auch nicht
mehr
genau.
Zu verlieren, ne? Man denkt immer, Samsung, wenn da so ein Skandal kommt, dann haben
aber was heißt Skandal? Das sind halt Nutzerdaten und das ist ja normal mittlerweile, dass die aber rausgehen. Die spionieren ja auch nichts anderes aus als deinen Kontakten und das ist ja legitim. Nur man weiß, man hat halt keinen Ansprechpartner, den dann theoretisch verklagen könnte.
Ja, aber man muss hier ein bisschen auch sagen, also klar, alle sammeln Daten, mehr oder weniger offen. Bei denen muss man auch sagen, weil die installieren halt auch wirklich Werbesoftware, die dann auch eine andere Software nachinstalliert und die wirklich auch teilweise Schadsoftware ist, weil da einfach keine Kontrolle stattfindet. Das ist bei den europäischen Marken, bis halt bei den westlichen Marken sozusagen, ich zähle jetzt mal Samsung und so dazu, ist es noch ein bisschen anders. Die haben zwar auch Interesse an den Nutzerdaten, aber sie sind halt nicht...
nicht ganz so dreist.
Genau. So, und da gibt's eine gewisse Kontrolle. Mm. Und hier gibt es halt teilweise keine Kontrolle, weil du nicht weißt, wer da eigentlich der auf den Server Zugriff hat,
wo das herkommt. Wenn Ulefone verhasst ist, dann heißen die nächste Woche halt irgendwie Telefon oder so.
Und, genau. Aber an sich, so von der Ausstattung her, von der Hardware her, sind die schon alle ganz gut.
Wovon sprechen wir denn jetzt genau? Also wir können ja einfach mal so ein bisschen durchgehen. Also wir haben ja, über den Prozessor haben wir schon gesprochen. Es gibt noch den Speicher, das Display, die Kamera. So. Auf welchem Stand sind die? Was muss ich für Abstriche machen? Muss ich überhaupt Abstriche machen bei den Bauteilen? Oder wie läuft das so?
Also wir haben das Alcatel und das Vico, die haben zum Beispiel nur einen halben Gigabyte Speicher, Arbeitsspeicher.
Autsch.
Und das merkt man eben dann schon. Also das ist, da geht Android echt an die Grenze. Und klar, am Ende, wenn die App geladen ist, funktioniert das auch alles ganz gut, aber bis die halt geladen ist, bis auch zum Beispiel das System hochgefahren ist, es dauert und dauert und dauert. Und das merkt man eben schon im Alltag. Also mit 1 Gigabyte kommt man schon relativ gut über die Runden.
Okay.
Es fliegt auch nicht ständig irgendwas aus dem Speicher. Also wenn man jetzt eine App lädt, dann fliegt nicht die vorgehende schon direkt aus dem Speicher oder ganz sogar die Oberfläche und solche Sachen.
Also so 1 Gigabyte ist schon die Untergrenze.
Genau, 1 Gigabyte ist definitiv die Untergrenze. Auch 4 Kerne haben sie alle, aber 4 Kerne sollte auf jeden Fall im Moment bei Android sein. Und
wie ist das beim Display, wenn ich jetzt sage, ja, HD brauche ich jetzt sowieso nicht, ich kick nichts auf dem Handy und mir ist nur wichtig, dass ich irgendwie meine WhatsApp-Nachrichten schreibe. Die haben ja teilweise unter HD-Auflösung noch, ne, unter 27p. Dann müsste das eigentlich laufen oder gibt es da noch andere Werte, die dann, also, woran es hapert?
Ich muss sagen, also von der Pixeldichte her, klar ist das dann so ein 4-Zoll-Gerät keine HD-Auflösung, aber das geht eigentlich. Das Problem ist
lesbar
ist es. Das Problem ist eher die Display-Technik, nämlich ob es ein TN-Panel ist oder ein IPS.
Okay.
Und TNs gibt es da noch drin.
Ja.
Das gibt es ja ab der Mittelklasse absolut.
Also ab 100 Euro kriegst du eigentlich nur noch IPS.
Genau.
Drunter geht es halt teilweise noch in TN. Und das merkst du dann eben schon. Also die Blickwinkel sind halt schlechter. Okay. Und beim, bei den beiden Alcatel und Vico, da ist es sogar richtig schlecht. Also beim Vico war es extrem schlecht. Ja. Da hat man wirklich, man kann es nicht mal 1-2 Millimeter.
Vielleicht sieht man das sogar in der Detailkamera. Ja. Also es ist wirklich so, wenn man das ein bisschen bewegt, wenn man ein bisschen aus einem anderen Winkel guckt, dann verändern sich so der Kontrast und die Farben. Und so. Es ist irgendwann einfach nicht mehr lesbar, genau, aber das passiert hier. Also ich weiß nicht genau, wie man, ob man es über die Kamera richtig gut sieht.
Aber, ich glaub,
man es ist wirklich Millimeter, sind nur ein paar Grad, verändert sich das sofort. Das war bei teureren Geräten, ist es seit, weiß nicht, 3-4 Jahren mindestens schon überhaupt nicht mehr sichtbar. Ne?
Also das Vodafone hat auch ein TN-Panel, ist aber deutlich besser zum Beispiel im Blick. Also es ist auch noch ein schlechtes TN-Panel, was da drin ist.
Ja, okay.
Und das kann man eigentlich nicht empfehlen. Also das selbst dem, und gerade draußen, die sind auch alle nicht hell. Die haben natürlich eine Helligkeit von vielleicht 250 Candela. Mhm. Damit kann man im Schatten vielleicht noch gerade so arbeiten, aber sobald ein bisschen Sonne rauskommt, hat man da schon Schwierigkeiten.
Geht, also Sonne, so 400 Candela oder so geht es so langsam los, dass man es halbwegs ablesen kann. Ne?
Genau.
Aber schwupsig fühlt sich das an.
Ja, also wenn das einmal geladen ist, geht das eigentlich. Natürlich musst du die Abstriche machen, eine App dauert lange zum Laden.
Also das Display ist wirklich super schlecht. Also das muss man echt sagen.
Das ist echt Augenkrebs.
Total schlimm.
Und
aber es fühlt sich, der Touchscreen reagiert okay und es fühlt sich okay an.
Also muss auch sagen, das, da ist ein bisschen so eine Streuung. Also bei einigen funktioniert der Touchscreen halt nicht ganz so gut. Der hat ein paar Stellen, wo es zum Beispiel ein bisschen hakt.
Das hier
jetzt? Bei dem jetzt zum Beispiel nicht. Da funktioniert der Touchscreen ganz echt in Ordnung.
Also wir reden gerade so vom Alcatel Pixie 4, das ich hier gerade in der Hand habe.
Aber der hat zum Beispiel einen Nachteil, er hat nur 4 GB internen Speicher.
4 GB?
4 GB.
Da kannst du ja noch nicht mal Fotos oder so machen.
Genau. Mit. Und also du kannst halt ein paar, kannst vielleicht 3 Apps installieren, dann sagt er, es ist voll. Ja. Und dafür hat er aber dann 3 App-Shops drauf oder 4. wo man dann sagt, okay, also klar, das ist mit Werbesoftware auch noch zugeworfen.
Aber
okay.
SD-Karten-Slot hat er.
So, und das ist auch ein Kritikpunkt aus dem Test. Mhm. SD-Karten-Slot hat er zwar, und es funktioniert auch, den als internen Speicher einzubinden, nur der verliert ständig die Verbindung zum internen Speicher.
Ist hier auch, setzen Sie die SD-Karte von SanDisk erneut ein, um die Anwendung nutzen zu können.
Genau, und du machst es wieder auf, machst du raus, machst du rein, funktioniert wieder. So. Und das ist natürlich dann auf Dauer einfach, also da kannst du mit der SD-Karte auch nicht weit kommen. Muss aber sagen, alle können, haben einen SD-Karten-Slot und können mit internen, können ihn auch als internen Speicher ansprechen.
Ein das heißt, Vorteil gegenüber manch teurem 800-Euro-Gerät.
Also Samsung zum Beispiel erlaubt es eben nicht. Also es gibt halt einige Hersteller, die nicht erlauben.
Das ist absurd, oder? Also, dass das dann da dann verbaut ist, vor allem bei so Geräten, wo es wirklich auf jeden Cent drauf ankommt, dass dann da so ein SD-Karten-Slot drin ist und einige von denen haben auch noch Dual-SIM, ne?
Bis auf das Vodafone sogar alle.
Das ist, also das ist ja was du selbst in der Mittelklasse findest du das ja einfach nicht. Da kannst du 400 Euro für ausgeben und du findest einfach kein Gerät, was das hat.
Und das ist wenigen Ausnahmen. Genau, und das ist halt auch man muss auch einfach sagen, so, das sind alles Geräte, die man irgendwie gebrauchen kann. Das ist nicht Komplettausfall, die nach 2 Tagen, dass du wegschmeißen willst. Ja. Aber natürlich haben die erhebliche Einschränkungen. Das merkst du dann eben.
Okay.
Kamera ist teilweise richtig mies, teilweise aber auch brauchbar. Ne? Und das ist halt so die Streuung.
Überbrauchbar geht es aber auch
nicht. Nein, natürlich nicht.
Also es sind auch keine Kameras. Ist eine Kamera dabei, die ich mal in Urlaub mitnehmen würde eine Woche?
Ja, also vielleicht beim Ulefon vielleicht gerade noch so.
Okay.
Aber auch da.
Nico Sunny habt ihr auch geschrieben, noch brauchbare Kamera. Mhm.
Und obwohl das sogar nur einen fixen Fokus hat. Also es hat nicht mal einen Autofokus und es sieht.
Also man erkennt alles und die Farben stimmen einigermaßen.
Man kann, sagen wir mal, so Postkartenansichten kann man damit schon machen. Das aber natürlich Details gehen da häufig einem auch verloren.
Okay. Ich habe da auch nochmal eine Frage. Ja. Ich habe den Test gelesen und das Ulefon klang tatsächlich am ehesten nach dem, was man sich vielleicht aus dem Feld nehmen wollte. Aber ihr weist ja darauf hin, der AdUps heißt der, glaube ich.
AdUps heißt die Software, genau.
Lädt ja irgendwelchen Mist im Hintergrund, von dem du nicht kontrollieren kannst, was.
Genau, wahrscheinlich, wie gesagt, das ist immer ein bisschen, hängt davon ab. Ne?
Man weiß ja auch, also da ist ja auch noch ein Punkt, man weiß ja nicht, wann es eventuell passiert. Nur weil es jetzt nicht passiert, kann es auch später passieren.
Kann man die Software irgendwie deaktivieren, deinstallieren oder ganz radikal, wir haben ja auch schon Artikel gehabt zum Thema Google, Android ohne Google, so rum.
Genau.
Irgendein ROM einspielen.
Also das Problem ist, dass die alle, also es gibt quasi keine ROMs dafür, weil es sich nicht lohnt, weil auch viele, also die Privatentwickler sich da auch nicht drum kümmern. Einfach deaktivieren geht nicht, ist ein Systemdienst, das heißt, man kommt nicht ran, man müsste es routen, dann ist aber ist der teilweise so tief integriert, dass es einfach das ROM da nicht mehr funktioniert. Das heißt, du kannst es nicht einfach deaktivieren, das ist halt tief im System eingebacken. Und wir haben bisher keine ROMs dafür gesehen. Es ist theoretisch möglich, weil das sind MediaTek-Chips und da ist auch die Versorgungslage nicht ganz so toll, aber theoretisch gibt es schon einige ROMs für andere Geräte und wenn sich ja jemand die Mühe macht, könnte es vielleicht eins geben, aber es ist nicht trivial. Das ist nicht so, wo man einfach sagt, okay, ich route das einfach und schmeiße es runter. Und das ist das Problem, also man kann es nicht einfach davon befreien. Und deswegen wir haben, wie gesagt, wenn man Glück hat, sollte man vorher schauen, ob es ein anderes ROM gibt. Teilweise gibt es die, aber eben häufig auch nicht. Und deswegen kann man die jetzt nicht so ohne weiteres empfehlen.
Ist jetzt nicht so wie bei Samsung oder Nexus-Geräten, oder wo man bei Lineage oder Paranoid oder so einfach guckt und da was schnell runterlädt, genau. Sondern man muss echt irgendwie in Foren recherchieren.
Und wenn man Pech hat, kriegt man dann auch wieder einen ROM, wo auch solche Software eingebacken ist. Gerade in China-Smartphones ist es leider auch häufig so, dass eben auch diese Dritthersteller-ROMs genau das wieder drin haben. Ja. Und deswegen ist man da so ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Nur. Also im Prinzip, im Testfeld hat man die Wahl zwischen Hardware mit harten Einschnitten und so ein bisschen Wehtut-Potenzial oder ziemlich coole Hardware für wenig Geld, aber der Gefahr, dass dich halt irgendjemand ausspioniert oder mit Werbesoftware zuballert.
So kann man das sagen. Also,
okay. Aber einmal musst du nochmal Akkulaufzeit, oder habt ihr da schon, habe ich das jetzt?
Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also Akkulaufzeiten sind nicht gut. Das muss man einfach klar sagen, die sind durch die Bank
weg. Ja, ich sehe das hier gerade. Ist das Vico Sunny im 3D-Spiel 2 Stunden so. Akkulaufzeit?
Ja, und das liegt halt
daran. Das ist so dünn, da passt nichts rein, guckst du an.
Ja, und die haben auch ein kleines Display, die haben relativ dick, eigentlich passt auch ein ordentlicher Akku rein, aber meine Chip ist nicht rumsparend, weil es noch ein, was ich von der Struktur gerade gefertigt, die Displays sind nicht sparsam. Also das sind alles Sachen, die dann reinziehen. So. Und der Akku selber ist ja auch nicht gut. Das sind natürlich billige Akkus.
Aber ich sehe, WLAN-Surfen ist hier zwischen, die meisten haben so um knapp 7. Mhm. Also das Ulefone hat 9,9. Ja. Aber bei so der S8-Klasse oder so, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ne? Das ist also
16, 17, 18 ist so die bei den
High-End. Das ist also nur ein Drittel der Akkulaufzeit von High-End-Phones. Und ich finde, das macht es für mich jetzt total kaputt.
Also es ist schwierig, mit manchen Geräten durch den Tag zu kommen.
Ja, wieso durch den Tag? Das kannst du gar nicht. WLAN-Surfen, 6,3 Stunden. Also und auch wenn das nur rumliegt und die ganze Zeit irgendwie nur ein bisschen rumsynchronisiert im Hintergrund, kannst du
vergessen. Bringt uns vielleicht zur Abschlussfrage, für wen sind die Geräte geeignet, für wen nicht?
Also, ich sag mal so, als Zweitgerät, wenn du das irgendwo sagst, okay, ich fahre in Urlaub und wenn es mir in den Sand fällt oder ins Meer, ist nicht so schlimm.
Da kannst du als Einkaufsliste an Kühlschrank holen oder so vielleicht.
Es ist auch so, für jemanden, der eigentlich jetzt gar kein, also wirklich nur zum Telefonieren, das benutzen wir bei Telefonie, hat bei allen funktioniert ganz gut, war die Sprachqualität.
Ja, so als Festnetztelefon, wenn das permanent zu Hause an der Steckdose hängt.
Keno schiebt schon richtig Hass auf die Teile.
Na gut, du kannst zum Beispiel WhatsApp ja bei allen draufschmeißen, das heißt, du kannst damit in Kontakt bleiben. Also es ist für Leute, die nicht unbedingt ein Smartphone ständig nutzen wollen, den ganzen Tag über, aber eben zum Beispiel in Kontakt bleiben wollen, dass sie einfach irgendwo eine Schublade haben und einfach ab und zu mal draufschauen. Für die ist das okay. Natürlich sind das immer noch keine Spitzengeräte und ein abgelegtes, 3 Jahre altes Smartphone, High-End-Smartphone ist immer noch in 3 Klassen besser. Aber wenn man eben nur 50 Euro ausgeben will, kann man damit leben. Das ist halt der Punkt. Aber natürlich empfehlen kann man sie jetzt in dem Sinne nicht.
Eigentlich nichts für den Alltag, ne?
So, das ist genau, für den Alltag ist es nervt halt doch immer wieder Stellen, aber wie gesagt, man kann eben Apps installieren, es läuft und das funktioniert also, und so und das ist
schon mal ganz interessant zu wissen.
Vor einem halben Jahr ungefähr habe ich Geräte getestet, die ein bisschen teurer sind, nämlich so irgendwie 100 bis 150 Euro und das ist ein gewaltiger Sprung und also dafür ist es relativ wenig mehr Geld, also sagen wir mal ein Fuffi mehr, das tut manchen natürlich weh, aber dafür hat man das Gerät dann auch 2-3 Jahre wirklich im normalen Einsatz, die kann man normal benutzen im Gegensatz zu diesen Teilen und dann lieber ein paar Euro nochmal mehr rauflegen.
Ja, also ein G4 Play oder so.
Ja, genau.
Kostet 130 jetzt oder 140 und hat man dann doch definitiv mehr davon.
Das ist Honor 6X oder so, die sind
ja genau. Also, man muss überlegen, ist es einem das wert, das Doppelte auszugeben, aber dann kriegt man eben auch mehr als das Doppelte,
wenn man es lohnt sich. Ich glaube, in dieser Preisklasse, gut, also für Spezialanwendungen trotzdem interessant und halt auch überhaupt interessant, dass man für 50 Euro in China sowas zusammenwerkeln kann. Alle weiteren Infos im Heft, ausführlicher Test, inklusive der ganz kurzen Laufzeiten, alle im Diagramm. Kommen wir zu einem weiteren ausführlichen Test, nämlich deinem, Benjamin.
Ja.
Du hast Monitor getestet, aber dich natürlich auf eine spezielle Art von Monitoren beschränkt, nämlich sogenannte Profi-Monitore. Wir haben sie Profi-Displays genannt.
Genau.
Was unterscheidet den Profi-Monitor vom Normalo-Monitor?
Das sind vor allem 2 Dinge. Erstens ist es der erweiterte Farbraum, also der stellt Farben
satter dar. Da auch ein spitzenmäßiges Diagramm so zu, vielleicht kann man das daran auch erklären.
Genau, ich versuch's mal. Das gelbe, nee, gar nicht wahr. Das blaue Dreieck, was man so ein bisschen vielleicht nicht so gut sieht, das ist der normale sRGB-Farbraum, den man beim Büromonitor normalerweise kriegt oder zumindest annähernd kriegt. Bei schlechten Displays gibt es nicht mal das.
Also nur ganz kurz, dieses Diagramm stellt den gesamten vom menschlichen Auge sichtbaren Farbbereich dar, ne?
Dieses Hufeisen selbst.
Das Hufeisen draußen, genau. Und die Eckpunkte des Dreiecks stellen halt die Farben oder die Farbbereiche Blau, Grün und Rot da. Mhm. Und je weiter am Rand du bist, desto satter ist die Farbe. Mhm. Also je weiter außen sozusagen und je weiter zu der Farbe hin es geht, desto kräftiger ist
die Farbe. Aber es ist ja witzig, dass dieser Grünbereich hier, diese Spitze, da kommen die nicht mal ansatzweise hin.
Das ist richtig, ja.
Aber das braucht man wahrscheinlich auch nicht so richtig, ne?
Ja, schön wäre es ginge wahrscheinlich, aber
grün ist nicht so wichtig. Also meine Augen können aber den Unterschied zwischen dem hier oben und dem hier unten jetzt nicht wirklich, also kann ich hier, können wir nochmal auf das Diagramm schalten, bitte?
Jetzt bin ich mal gespannt.
Also hier oben
ja.
Und da, also das ist,
ich frage,
das
ist ja auch gedruckt. Sag mal so, ja, eben, also man muss auch so überlegen, dass es natürlich
genau, so viele Farbstufen hat. Was für ein Farbdiagramm hat eigentlich unsere Druckmaschine? Was für ein Farbbereich?
Kleiner als sRGB.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist das Problem. Das können wir hier gar nicht so
abdrucken. Es ist ein Modell, ne? Es ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht die echten Farben, die so
darstellen. Das können wir tatsächlich im Heft auch nicht darstellen. Es geht ja nur um die Visualisierung. Mhm. Es gibt einen weiten Farbraum. Innerhalb dessen liegen die Darstellungsbereiche, die Monitore abdecken können. Mhm. sRGB, wie gesagt, ist so Büromonitor. Dann gibt es die beiden Professionellen, die nennen sich Adobe RGB, das findet man oft in der Bildbearbeitung und mehr im Videoschnitt DCI P3.
Damit kam ja Apple vor kurzem an, ne?
Das ist das Gelbe hier, ne?
Ja, wobei, ja gut, doch, das kommt in etwa hin. Ich muss mich gerade ein bisschen.
Das sind einfach definierte Farbräume, damit verschiedene Geräte und verschiedene Software miteinander auf der Ebene arbeiten.
Genau, damit sie auch wirklich von der Erfassung, also dem Schnappschuss, also wenn du ein Bild machst und fotografierst, über die Bearbeitung am Rechner bis hin zur Ausgabe am Drucker wirklich immer derselbe Farbton oder möglichst nah natürlich verwendet wird. Mhm. Ja. Und man sieht hier halt, das rote Dreieck ist der beste Monitor im Test. Der geht so einen Tick über Adobe RGB hinaus.
Wow.
Dann das Gelbe ist DCI P3. Wie gesagt, Videobearbeitung macht man damit zum Beispiel. Mhm. Apple macht ganz viel damit.
Und DCI ist der Digital Cinema Initiative Standard, den halt Digitalprojektoren im Kino einhalten müssen.
Mhm. Okay.
Der hat, man sieht es hier an dem Dreieck, eben mehr Rot und ein bisschen weniger Grünanteil. Mhm. Und ja, die gute Nachricht ist, alle unsere Monitore haben Adobe RGB abgedeckt.
Zeig doch mal einen.
Zeig mal welche.
Zeig mal den.
Zeig doch mal einen. Komm, hol doch mal einen raus hier. Ja, genau.
Mal hochrücken.
Ach, wie schön.
So, ich versteck mich jetzt mal.
Ja.
Das ist ein Gerät von BenQ. Das ist der günstigste im Test.
Genau, versteck. Das gehört zu den weniger spektakuläreren Geräten.
Ja, also ich weiß nicht, ob man jetzt ein super aufregendes Gerät braucht. Ja. Der hier tut, was man möchte, nämlich er deckt genau Adobe RGB ab. Die anderen gehen halt noch einen Tick darüber hinaus. Der andere Knackpunkt an den Dingern war nämlich nicht nur, dass sie eben diesen weiten Farbraum zeigen, sondern sie lassen sich in Hardware kalibrieren. Das heißt, Monitore lassen sich ja generell kalibrieren. Du kannst ja mit einem Messgerät wie diesem per Windows oder macOS oder was du auch benutzt und das Treiber dafür gibt, den Monitor einmessen und dann halt die Farbabweichung feststellen und das per Software, soweit es denn geht.
Den legt man drauf
und
der erfasst dann die Farben.
Kannst du das ein bisschen kompensieren. Dann misst er das durch anhand von Testbildern und versucht es über ein Softwareprofil, soweit es geht, halt zu kompensieren. Mhm. Das geht natürlich bei einem sRGB-Monitor nur innerhalb diesem Farbraum.
Und das ist natürlich besser, wenn man den Hardware kalibriert, weil, sagen wir mal, wenn das Betriebssystem hochfährt, dass man dann im Betriebssystem nicht noch irgendwelche...
Du bist weiter oder mehr unabhängig vom Profil selbst. Das wird halt in der Hardware hinterlegt. Das heißt, egal an welchen Rechner du anschließt, du hast... Entschuldigung, ich werde dich irgendwie... Ich würde mich gerade selbst... Der ist einfach
schon
eingemessen, richtig, genau. Ja. Und du kannst den eben auf diesen speziellen Monitor einmessen. Da ist ja immer eine gewisse Streuung bei der Produktion. Mal ist das Rot ein bisschen heller oder was weiß ich. Ja, und dann kannst du sicher sein, dass soweit es geht, dieser Monitor eben wirklich das darstellt, was du zeigen möchtest.
Okay. Zielgruppe, sagt schon Profi, sind Anwender, die
farbverbindlich arbeiten müssen,
wie ich sagte. Die also Fotos, Videos.
Genau. So in die Richtung.
Genau, das ist wahrscheinlich...
Finde ich aber gar nicht so speziell, weil ich meine, wie viele Leute arbeiten zumindest hin und wieder mal mit irgendwelchen mit irgendwelchen Grafiken und auch wenn du nur Webdesigner bist oder so, ist es glaube ich auch nicht schlecht, wenn du einen kalibrierten Monitor hast.
Das ist richtig, aber da ist wieder die Sache mit dem Farbraum, weil die meisten Leute, die sich das anschauen, einen sRGB-Monitor benutzen.
Aber es ist trotzdem gut, wenn dein Monitor gut auf sRGB eingestellt ist und kalibriert, weil sonst...
Und die Frage ist ja jetzt, also hilft mir das auch, wenn ich, also mir würde jetzt einfallen beim Zocken oder sowas halt auch, ich meine, da sind viele knallige Farben. Beim Handy sieht man auch immer irgendwie, auf dem OLED sieht das geiler aus als auf dem LCD, wenn ich irgendwas spiele. Lohnt sich das auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Grafikdesign oder so zu tun haben, sondern einfach einen Monitor haben, der einfach gut aussieht?
Es sieht auf jeden Fall besser aus. Also ja. Du siehst den Unterschied mit dem bloßen Auge ohne Messgerät, dass die Farben einfach, muss man sagen, richtig geil aussehen. Also der Asus, den wir hier in dem Farbdreieck hatten, der bringt wirklich schöne Farben.
Also deine Antwort ist ja.
Ja, aber jetzt kommt das Aber. Du musst es dir halt leisten können. Ja. Selbst der hier, der ja, sag ich mal, vergleichsweise einfach ist.
Ja.
27 Zoll, 2560 x 1440.
Okay.
Der fängt halt an bei 700 Euro.
Au.
Die anderen gehen halt dann über 1300 für den Asus bis hoch zu 2.500 bis 3.000 bei ISO und NEC.
Okay.
Also das ist nicht eine Sache, wo du sagst, ich möchte schöne Farben, ich stelle mir jetzt meinen Profi-Monitor hin.
Ja.
Das ist das eine. Das andere ist, dass sie halt nicht unbedingt auf schnelle Schaltzeiten optimiert sind. Das heißt, als Gamer-Monitore, wir haben sie jetzt nicht ausprobiert, weil es nicht Einsatzgebiet ist, aber taugen die in der Regel jetzt nicht, weil sie zwar geile Farben zeigen, aber nicht unbedingt schnell schalten und dann hast du ein schlierendes Bild, möglicherweise.
Okay, es ist also schon auf die Sparte dann ausgelegt. Mhm. Also sonst, also ich meine, bei Fernsehern kommt das jetzt auch gerade allein durch die OLED-Technik und HDR und so weiter und da profitiert ja eigentlich jeder, der sich irgendwie davon unterhalten lassen möchte von diesem Monitor. Aber in die Richtung geht es dann doch weniger.
Ja.
Gibt es da große Unterschiede? Also du hast jetzt vom 2560 mal 1440 gesprochen. Eigentlich, also vor allem, wenn ich so viel Kohle ausgeben würde, dann wäre für mich schon klar, dass ich einen 4K-Monitor bekomme eigentlich. Spaltet sich das Testfeld so auf? Gibt es da 4K überhaupt?
Es gibt oder auch 4K. Muss ich da? Also der Asus, von dem ich eben sprach, das ist ein 32-Zöller, der dann wiederum 4K zeigt.
Okay, 32 Zoll.
Ja, coole Farben.
Ja.
Der kostet dann, ich glaube, um die 1300. Moment.
Okay, also man muss dann schon nochmal ein Stück drauflegen, wenn du dann
genau,
wirklich also die volle Auflösung haben willst.
Genau, 1300 kostet der.
Okay.
Und wenn du, also die können alle auch 10-Bit-Farbwiedergabe. Ah. Prinzipiell. Mhm. Aber du brauchst auch eine Hardware, die das zuliefert. Das heißt, du brauchst eine Grafikkarte, die entsprechend diese 10-Bit ausgeben kann. Und das können wiederum nur die bei Nvidia die Quadros und bei AMD die Fire Pro. Oder wie heißen sie? Radeon Pro heißen sie jetzt.
Ja, also ja, wirklich nur die Profikarten.
Genau.
Das ja, okay. ist,
glaube ich, eine Treiberbeschränkung.
Was dann auch nochmal ein ganzer Batzen Geld ist.
Genau.
Also auch und so eine fette, so eine 1080 Ti oder so, die, das kostet die gerade 800, 900 Euro oder so.
Ja, so ein Dreh.
Die kann es auch nicht.
Ich meine nicht.
Okay,
cool. Also, ja, im Prinzip ist
zwar HDR, aber das ist dann nochmal was
anderes. Ja, genau. Ja, also im Prinzip lohnt es nicht für den normalen Nutzer, wenn man einen Haufen Geld dafür ausgibt und am Ende, ich meine, die Quattros sind nun mal nicht zum Spielen gedacht zum Beispiel. Ne? Also da hast du dann auch wieder mit dem Treiber dann wieder Probleme.
Nee,
also,
ich glaube, der einzige, ich meine, das sind ja ähnliche Architekturen.
Ja,
ich glaube, das kommt vor allem auf den Treiber an.
Ja, ne? Genau.
Ja, da sind ja die gleichen Chips mehr.
Also es gibt sicherlich auch welche, die Adobe RGB Farbraum und damit schöne knallige Farben bringen, ohne dass sie jetzt Profi-Hardware sein müssen. Ja. Aber das war jetzt nicht Augenmerk in diesem Test.
Das, was auch nicht in diesem Test war, war der Monitor, den Apple gerade verkauft als Ersatz für ihren ehemaligen eigenen Monitor. Die hatten ja auch mal eigene Monitore, die gar nicht so schlecht waren. Und mittlerweile hat das offensichtlich diese Saison LG übernommen.
Richtig.
Die haben einen 4K- und 5K-Monitor, ist das korrekt?
Richtig.
Und den hast du dir auch im selben Heft angeguckt.
Yep.
Nicht innerhalb des Tests, aber nochmal extra. Wie sieht es damit aus? Sind die eher für den Mainstream gedacht? Sind die zum Zocken geeignet? Weil 4K, 5K, vor allem 5K klingt halt schon echt nicht schlecht.
Ja,
das ist ja.
Das ist der 4K-Monitor.
Oh, der ist aber schlicht.
Der ist schlicht.
Sieht gut aus.
Wenn man sich die Front mal anschaut, fällt als erstes alles das auf, was nicht dran ist. Ja. Das würde euch als erstes fühlen.
Ach, das ist das Ding, was
komplett
nur USB-C, was nur ein USB-C oder was nur mit USB-C gespielt werden kann.
Also das ist an sich erstmal schick. Du hast halt nur eine Verbindung zwischen, in dem Fall zum Beispiel einem MacBook, und dem Display. Darüber laufen die USB-Daten für den Hub, den wir jetzt gleich sehen. Darüber laufen die Display-Daten, darüber läuft sogar der Strom. Das heißt, daran geklemmt brauchst du kein Stromkabel mehr für fürs MacBook. Aber jetzt nochmal die Front.
Ja.
Diesmal Drehteller.
Der ist aber auch schwer, ne?
Es geht. Also er steht stabil, sagen wir es mal so rum. Er
hatte schon leichtere in der Hand.
Schwer. Erstmal, manche werden sich daran stören, dass der spiegelt. Das ist nicht immer so schön, dafür sind die Farben und Kontraste natürlich schön.
Mhm.
Und man sieht, vorne an der Front ist nicht eine Taste, hinten ist auch keine. Das Ding hat null Bedienelemente, noch nicht mal einen Ausschalter. Es geht komplett alles über macOS. Helligkeit ist eigentlich auch das Einzige, was du einstellen kannst.
Okay.
Du kannst per Software, aber nicht eben per Hardware, andere Farbprofile reinladen. Dann ist aber nicht gesagt, dass das 1:1
ist. Da gibt es auch keine Treiber für Windows.
Es gibt keine Windows-Treiber und damit fällt schon das Einfachste aus. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wir wollten es noch ein bisschen weiter ausprobieren, aus Windows heraus die Helligkeit oder irgendwas anzupassen. Die Lautstärke geht.
Mir fällt gerade ein, mein allererster LCD-Monitor, das war ein ziemlich teurer Samsung. Ich glaube, der hieß 930p oder sowas. Das war ein 4:3-Monitor. Und bei dem war das auch so. Der war super schick, aber du brauchtest halt eine Windows-Software zum Einstellen. Mhm. Habe ich sowieso nie benutzt. Und irgendwann wurde diese Software natürlich nie mehr geupdatet für die neuen Windows-Versionen. Und dann musstest du ihn halt so lassen, wie er ist in den Einstellungen. Ja. War jetzt kein riesiger Beinbruch, aber damals war das auch schon so. Also es ist nicht ganz neu, die Idee.
Ja, ja, aber es ist schon
ein echtes
Hindernis, oder? Ja. Also ich finde, das die ganzen Tasten sind ja auch nicht toll bei den Monitoren, aber wenigstens ein paar
Elemente. Aber wenn Apple sich offiziell zu dem Ding committed, werden
das Ding auch das irgendwie 10 Jahre unterstützen. Es ist ja umgekehrt, Apple hat es, ich unterstelle das mal so, in Auftrag gegeben,
ja,
die als Partner verpflichtet, die haben das Ding auf das MacBook zugeschnitten und in Kombination mit Macs funktioniert es ganz gut. Es sind halt relativ wenige, die offiziell unterstützt werden. Es ist das kleine MacBook mit dem einen USB-C-Ausgang, dann die aktuellen MacBook Pros. Und das war es offiziell eigentlich schon aktuell. Du kannst über den Umweg eines Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3 Adapters mit dem großen Display, dem 5K-Display, noch ein bisschen was reißen. Am kleinen,
okay, ja, sehr speziell. Es ist eigentlich nur mit wenigen Geräten kompatibel.
Ja.
Wenn du es hast, kannst du dir überlegen. Ansonsten.
Also mein persönliches Fazit als MacBook-Nutzer, ich habe ja eins der neuen. Ich finde es ein geiles Display. Ich finde es, ich hatte zuerst so gedacht, 21,5 Zoll und dann sogar noch mehr als 4K. Das Ding hat nämlich 4096 mal 2304 Bildpunkte. Also mehr als 4K eben. Das ist schon ganz schön klein. Aber die Skalierung von macOS ist halt echt gut und darauf ausgelegt.
Besser als Windows vor allem.
Auf jeden Fall.
Die Bedienung ist auch besser geworden mit den Updates.
Aber eben dieses Retina-Scaling, das machen die halt echt gut in macOS. Damit sieht es echt schick aus. Das sind coole Farben. Das ist auch DCI P3 Farbraum. Das ist eine Punktlandung, wenn du es dir an den Messwerten anschaust. Schönes Display für Mac-Nutzer und eine quasi Dockingstation. Du hast den halt, steckst nur noch den Monitor ran, hast Strom, hast alles, was hinten an diesem Hub hängt. Und das ist cool. Letzter Kritikpunkt, bei dem kleinen hast du halt nur USB 2.0. Das finde ich ein bisschen anachronistisch. Du siehst diese USB-C-Buchsen und dann hast du trotzdem eine 2.0. Der Grund wird wahrscheinlich sein, dass die Display-Daten so viel Bandbreite fressen, dass eigentlich gar nicht mehr übrig bleibt. Das große Display hat sogar Thunderbolt 3, was ja deutlich mehr Daten transferieren kann. Und auch da reicht es nicht mal für USB-3-Geschwindigkeit, was wir so rausgemessen haben mit einer SSD.
Gut, Conta Costa?
Der kostet, den gibt es nur bei Apple. Oder bei Apple-Händlern, ich glaube 750 Euro und der andere
1400 laut.
1400, ja genau, danke. Genau, 750 für den kleinen und 1400 für den großen. Beides als Displays wirklich schick für Mac-User, ja, wenn man das Geld hat. Es sind sehr, sehr schöne Displays mit Lautsprechern übrigens, die auch gut klingen.
Für also Windows-Nutzer kann ich und Hörer können sich das alle leisten, aber wir leider nicht.
Warum es wollen, das zu
nicht. Ja, weißt du, warum wir uns das nicht leisten können? Weil wir immer auf Malle rumhängen den ganzen Tag. So, weg mit den technischen Details. Wieder hin zur Unterhaltung. Keno war auf Reisen. Und zwar, wie hieß die Messe?
Die hieß Eurowebtainment.
Klingt völlig unschuldig. Und trotzdem handelt es sich um was unheimlich Anrüchiges.
Ja, das ist, also die, definiert ist die als und das ist die Unterhaltungsbranche im Internet.
Okay.
Ah, die europäische. Mhm, und da würde natürlich, wenn man die Amerikaner dazu holen würde, dann würden ja auch, also eigentlich würde ich da ja dann auch die ganzen Spielehersteller und so.
Streamingdienste.
Und das war wohl auch mal, das war wohl auch mal ein bisschen geöffneter, dass da auch irgendwie, mir hat jemand erzählt, dass sogar die Telekom da mal gewesen ist und so.
Okay.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber inzwischen ist es eigentlich 80% Porno.
Okay. Sehr gut. Warum warst du da als CT-Redakteur?
Weil die mich eingeladen haben. Also es gibt da, also ich kriege halt, weil ich hauptsächlich Virtual Reality mache, kriege halt viel Pressemitteilungen aus dem Bereich und da war dann auch eine Einladung zu einer Pressekonferenz auf Mallorca, wo es um die Zukunft der Pornografie ging. Und dann haben wir da so drüber gescherzt und gesagt, schön Malle und so. Und ich so, ja, aber jetzt mal ehrlich, warum eigentlich nicht? Das hört sich doch total interessant an.
Also ich meine auch vor allem, wo ist dann der technische Zusammenhang? Worum geht es dann da?
Der technische Zusammenhang ist, dass es da viel um Virtual Reality Porno ging. Ja. Also da waren mehrere Betreiber, die...
Hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung.
Hatten wir auch schon mal in der Sendung, aber die viel mit Virtual Reality arbeiten, unter anderem auch Chemsex-Anbieter, die Livestreaming in VR jetzt anbieten, was ganz interessant ist. Und es ging auch um Teledildonik, das heißt um...
Geiles Wort.
Ich sag mal, im weitesten Sinne Masturbationshardware für Männer und Frauen, die irgendwie ans Netz angeschlossen sind.
Okay.
Und diese Chemsex-Angebote haben das tatsächlich, das ist schon fast Standard, dass die Darstellerinnen, meistens sind es ja Frauen, die haben da so ein Ding und du kannst dann als Gucker, also auch wenn du so eine VR-Brille aufhast, dann kannst du denen Coins geben, so Trinkgeld und kannst damit dieses Ding steuern, was sie in ihrem
ich verstehe, glaube ich,
drin hat. Und ich finde, das sind halt einfach Internet of Things Sachen. Ich finde, da kann man durchaus, ist durchaus interessant. Da hat
auf jeden Fall. Also zumal es halt irgendwie, ich habe, wie es glaube ich schon öfter in der Pornobranche so war, dass halt irgendwie eine neue Technik so ein bisschen rumdümpelt irgendwo und sich noch nicht so richtig in eine Richtung entwickelt. Und es natürlich auch noch nicht so viele Anwender gibt. Also ich meine, es sind ja wahrscheinlich immer noch relativ wenig Leute, die so eine VR-Brille zu Hause haben. Aber diese Technik einfach von denen genommen wird und irgendwie versucht wird, damit irgendwas zu machen. Oder meinetwegen auch ferngesteuerte Dildos oder sowas
über das Internet. Also das ist halt die zweite Möglichkeit für diese Tildonik, nicht mal nicht nur für diese...
Das heißt Dildonik.
Teledildonik. Das ist auch so ein bisschen so ein...
Also, aber diesen Wort, Begriff,
aber ich finde das ganz
gut. Ist auch so das, was den Begriff, den die Branche dafür benutzt.
Also es ist fast ein bisschen intellektuell. Es gibt auch Prix Ars Electronica. Das ist eine Messe. Es gibt ja den Prix Ars Electronica. Das ist der Preis der elektronischen Kunst in Linz, findet der, glaube ich, statt. Aha. Und in den USA ist der Prix Ars Electronica, wo es das ist eine Messe für oder eine Konferenz für Teledildonik. Und diesen Begriff finde ich eigentlich ganz schön, weil Masturbationshardware finde ich ein bisschen komisch.
Ja, klingt ein bisschen medizinisch.
Ja, und auf alle Fälle kann man halt einmal diese Dinger, wo man, wenn man Trinkgeld gibt, dass man dann dem Cam-Performer oder der Performerin das zum Vibrieren bringt. Aber man kann natürlich auch Virtual Reality Porno oder andere Pornos konsumieren und sich dann so ein Ding irgendwo hintun. Ja. Und das ist dann synchronisiert mit den Sachen, die da auf dem.
Es klingt irgendwie, also aus heutiger Perspektive finde ich, klingt das immer trotzdem noch so ein bisschen befremdlich und auch total gruselig. So, man hat halt immer sofort irgendwie einen, weiß nicht, Terry Gilliam Film im Kopf oder so.
Ich muss auch zugeben, dass ich sowas noch nie ausprobiert habe, weil irgendwie.
Gab es da kein Anschauungsmaterial?
Es gab auch noch keine Besprechung in der City davon.
Das finde ich, da geht es noch ein bisschen weit. Aber auf alle Fälle. Habe ich recherchiert, dass es da schon mindestens 12 dieser Produkte gibt von 5, 6 verschiedenen Firmen. Und das finde ich ganz schön krass. Das ist, also es muss wohl den Bedarf geben.
Geld ist, man verdient damit Geld, das ist ja der Punkt. Ne? Also ich meine, ja,
mit das Videos kann auch alles noch oder vielleicht Risikokapital sein. Das weiß ich nicht genau.
Bevor wir jetzt nochmal wieder ins Detail gehen, du hast auch ein paar Bilder, glaube ich, mitgebracht.
Ja, alles also jugendfrei. Das ist ein bisschen.
Nur damit man mal so einen Eindruck bekommt, weil also ich war auch noch nie auf so einer Art von Messe. Wie kann man sich das da überhaupt vorstellen? Ich meine, auf Mallorca dann hängt man da irgendwo am Strand rum oder wie?
Ja, genau. Das war wirklich ganz witzig. Also das war
Johannes, kannst du ein paar Bilder einspielen?
Ja, sehr gut. Das war jetzt die Pressekonferenz.
Da gab es auch Kaffee.
Aber mach mal einen weiter noch, vielleicht kann man das... Ja genau, das war die Ann-Marlene Henning, die kennen vielleicht Leute, die hat so eine ZDF-Aufklärungssendung, die heißt Make Love. Und die war da eingeladen, muss man sagen, ein bisschen, um das auf die seriöse Schiene zu bringen. Aber das hat sie, glaube ich, nicht nur fürs Geld gemacht, sondern da war sie auch wirklich von überzeugt, weil sie sagt, dass Virtual Reality Porno viel echter und intimer ist als Standard-Porno-Material. Und sie hat ein bisschen die Hoffnung, dass Virtual-Reality-Porno die ganze Branche so ein bisschen mehr in den Realismus streben lässt, weil sie sagt, dass die Pornos einfach im Moment schlecht sind. Also der Standard-Porno große Schwänze, große Titten, ja. Alles falsch, alles fake. Und
die Frage ist doch, will das der Kunde? Also das stelle ich mir gerade so die Frage, ja, das ist halt schön, dass es realitätsnäher ist, aber will das der Kunde überhaupt?
Also sie sagt, dass der Kunde, sowohl Männer als auch Frauen, dass der Trend weggeht von diesem Super-Performance-Porno, okay. Porno, sondern die Leute wollen halt wieder mehr Realismus. Ob das stimmt, keine Ahnung.
Ja, gut.
Aber sie sagt auf jeden Fall, dass Virtual Reality Porno halt auch, sie sagt, es gibt viele Leute, die unsicher sind in ihrer eigenen Sexualität. Mhm. Und wenn die dann die ganze Zeit nur so Pornos sehen, wo so interessierte Profis da zugange sind, dann wird das alles immer schlimmer. Und
auch ein absurdes Schönheitsideal
dann transportiert wird. Und dann diese schnelle, ihr wisst schon, was eigentlich auch nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Und wenn du dann Virtual Reality, da kannst du, da hast du, kriegst du ein größeres Gefühl dafür, wie das in der Wirklichkeit ist, und das soll den Leuten angeblich, also ganz genau.
Also natürlich eine sehr spezielle Perspektive, jetzt eher therapeutisch.
Ja, ja, dann, ne? Eher therapeutisch, ist ja
also die Entertainment-Branche wahrscheinlich auch nochmal eine Meinung
haben. Das ist es halt, ne? Also wahrscheinlich wird es dann doch eher in die Richtung gehen, wo man am meisten Geld verdient, und dieser therapeutische Ansatz wird auch eine Rolle spielen, aber eben wie immer dann sehr, sehr klein, nur für speziellen Bereiche. Ne?
Aber aber also, können wir noch mal einmal
das genau, Bild, also was, weil wir genau, was mich, ja gerade stehen. Was mich nämlich auch interessiert ist,
also einfach machen wir noch mal eins weiter.
Also es war die Atmosphäre halt so ein Strandhotel. Da, was sind da für, so, für Menschen, wie läuft das ab dort?
Also. Mach noch mal einen weiter. Hier, interviewe ich gerade den Stefan Geisler von Reality Lovers, aber man kann im Hintergrund sehen, das hat halt alles, das fand halt alles so draußen statt. Da waren dann auch so in so einem in so einem Beachclub sozusagen. Das war direkt neben diesem berühmten Nikki Beach, da wo irgendwie das Ticket, was weiß ich, wie viel kostet. Das war alles sehr, sehr.
Also es war schon professionell, die ganze Veranstaltung sozusagen. Auf jeden Fall. Nicht so ein billig, wir machen mal Pornos und mal schauen, was bei rauskommt. Nee.
Sieht aber sehr entspannt aus.
Haben wir noch ein Bild? Machen wir einen weiter. Das fand ich auch ganz witzig. Auf so einer Party hatte ich dann diese ganzen Bänder von, man sieht da Live Jasmine und Cam 4 und so diese ganzen Porno-Anbieter, die man sonst, also ich muss sagen, ich kenne Live Jasmine vor allem als nerviges Pop-up im Internet, und dann bist du auf einmal eingeladen von denen und hast da so ein Ding und denk, aber wie gesagt, ich finde das interessant, mal diese Welt kennenzulernen.
Ja. Was sind da für Leute? Ist es anrüchig oder sind das kleine Geschäftsleute? Sind das alles irgendwie nette, lockere Leute?
Also das,
kann man das überhaupt so verallgemeinern?
Also ob da jetzt mehr Gangster rumlaufen als auf der Cebit?
Ja. Wahrscheinlich nicht, da laufen schon sehr merkwürdige Leute rum.
Würde ich jetzt mal so bezweifeln, aber natürlich ist das ein bisschen eine andere Klientel. Also dass du da, ich habe jetzt gerade das offizielle Heft, und da sind so Sachen dabei. Da ist zum Beispiel ein Inkasso-Unternehmen, was auf Porno-Unternehmen.
Also solche Unternehmen sind das auch, die dann wirklich so auf diesen finanziellen Aspekt
auf jeden Fall, das gehört ja alles dazu. Also die ganze Wirtschaft, die, sagen wir mal, diese Internet-Schatten.
Wir können auch einfach mal hier so eine Seite mit Anzeigen zeigen, dass das
fällt. Hier guck mal zum Beispiel, dort E-Mails, ask us how to make more money with them. Also da sind halt auch wirklich Unternehmen dabei, die mit Mailadressen handeln.
Also das sind auch genau die Unternehmen, die einem richtig auf den Sack gehen mit irgendwelchen Spam-Mails und so, oder? Also jetzt vielleicht nicht das hier direkt, weiß ich nicht, ich kenne das nicht.
Aber sind auch noch andere Firmen dabei. Aber auf alle Fälle sind das halt Leute, denen man seine E-Mail-Adressenlisten gibt und die dann irgendwie so manipulieren, dass sie legal werden. Weil man braucht ja, um Spam-Mails legal zu verschicken, müssen ja bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist natürlich alles ein bisschen problematisch, aber trotzdem ist das halt, wir haben gerade über die...
Das ist ein Teilaspekt, ne?
Wir haben gerade über die ganze Überwachung geredet von den Handyherstellern und von, hast du nicht gesehen? Ich bin da relativ differenziert unterwegs, wer da jetzt böse ist und wer nicht. Aber auf alle Fälle ist das natürlich eine Branche, die sicher auch komische Leute anzieht, aber ich habe da auch super nette, interessante Menschen kennengelernt, die einfach irgendwie Bock haben, Pornos zu produzieren.
Kurz, auch jede Branche, die mit Abos arbeitet, hat auch mit der Inkasso-Branche zu tun. Richtig. Ne? Weil es halt immer Probleme gibt.
Und die haben mir zum Beispiel erzählt, das fand ich auch ganz interessant, dass Porno-Anbieter von den Leuten als irgendwie sowieso halbkriminell angesehen wird. Und deswegen haben die am meisten Probleme mit Leuten, die nicht bezahlen.
Also weil man kein schlechtes Gewissen gegenüber hat.
So? Dass die Leute geklaute Kreditkartennummern angeben und so weiter. Und deswegen brauchen die besonders gute, spezialisierte Inkasso-Unternehmen, die Kohle wieder einsammeln. Ja, ich meine, ist so.
Ja, klar, ja. Und es klingt witzig in dem Zusammenhang. Aber
und was ich auch spannend fand, ist, dass die alle ganz offen geredet haben und darüber erzählt haben, womit sie Geld verdienen. Und es hieß am Anfang, ja, kann ich mich auch noch hier dran erinnern, ja, Virtual Reality, schön und gut, aber das ist alles die Pornobranche, die wird das hochbringen und so weiter. Das war genauso wie mit VHS und mit DVD, Videostreaming etc., und hast du nicht gesehen? Und die sagen jetzt, nee, nee, so ist das nicht. Die wünschen sich jetzt seriöse VR, also nicht Porno-Killer-Apps, damit mehr VR-Headsets in den Markt kommen, damit sie wieder Pornos machen können. Ja. Weil sie sagen, also ich habe da wirklich von mehreren Leuten gehört, die haben gesagt, es gibt im Moment kein Unternehmen, was VR-Porno produziert, was im Moment schwarze Zahlen schreibt.
Das heißt, es ist halt genau andersrum als bei diesen historischen Beispielen, dass die Pornoindustrie es nicht voranbringt und danach dann alle nachziehen, weil die Geräte da sind, sondern die Pornoindustrie hockt und wartet, dass endlich seriöse Anwendungen kommen, damit sich die Leute die Hardware und eventuell auch die Software kaufen. Ist ja auch so ein Ding, ich meine, wenn ich jetzt in, also ich meine, viele haben, ich glaube, ein Großteil der Leute hat halt eine VR-Brille mit einem geschlossenen Ökosystem. Also entweder die Samsung oder von Google, Sony, das Daydream, PSVR. Sony, genau, Sony PlayStation ist es ja auch und so weiter. Und da kann ich ja lange suchen nach erotischen Sexinhalten halt so in den App-Stores. Da kommt ja kein bisschen rein, das wird ja sofort rausgeklickt.
Ganz guter Punkt, da haben sie auch viel drüber gesprochen. Also alle diese VR-Brillen sind theoretisch ausgerüstet dafür, dass du Pornos gucken kannst. Ja. Das kannst du auch auf allen Pornos gucken, aber es erfordert ziemlich viel technisches Know-how, weil du kannst nicht einfach in den Sony PSVR App Store gehen und dir irgendwas runterladen für einen Euro, sondern du musst dir erst einen normalen, generischen 360-Grad-Videoplayer runterladen und dann musst du manuell mit einem USB-Stick in dem Fall das Video im richtigen Format, in den richtigen Ordner und so weiter. Und da scheitert es halt dran. Also dass sie zum Beispiel auch sagen, wir würden ja auch gerne mal so eine Google Cardboard verkaufen, wo die Leute einfach nur irgendwie einen QR-Code scannen. Aber und
da brauchst du so eine Anleitung dazu, wie du dann die Videos abspielst.
Richtig. Okay, verstehe. Und das ist halt, und da sagen sie, da können sie nicht verstehen, dass da diese ganzen, das sind ja alles amerikanische App-Store-Anbieter, also sei es jetzt iTunes oder Google Play oder Amazon oder Sony,
Oculus. Ja, Sony, ja.
Sony ist japanisch, hast recht, aber ja gut. Und dass die alle nicht mit sich reden lassen, weil die sagen...
Die sprechen noch nicht mal mit der Branche.
Die Leute, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, das nein. Und sie sagen, wir wären ja durchaus zu Zugeständnissen bereit. Das heißt, wir könnten ja zum Beispiel einen Deal machen, dass wir in den Play Store kommen, aber dass wir nur Porno, nur wirklich so Blümchensex, sag ich mal.
Es und gibt alles, ja Abstufungen.
Was irgendwie also, so ein bisschen in die weirde, kinky Richtung geht oder so, lassen wir, sondern wir machen nur das, was die Leute im Aufklärungsunterricht lernen.
Es ist, also wie du glaube ich schon meinst.
Weil da ja auch viel Geld für die App-Stores drinsteckt.
Ich glaube, es ist ein ganz großes amerikanisches Problem halt auch und Japan auch, glaube ich. Weil halt sobald auch nur da, du brauchst ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Brustwarze zeigen, aber sobald Apple oder weiß ich wer da auch nur so eine App drin hätte, gäbe es einen riesigen Aufschrei, der komplett durch die Medien geht und alle Hardcore-Religiösen und weiß ich was aber alles würden sofort das zerreißen
halt, glaube ich. Da bin ich mir halt gar nicht so sicher, weil ich habe halt wirklich das Gefühl, dass Porno immer mehr Mainstream wird, dass auch immer mehr Leute auch zugeben, dass
sie
das
auch Frauen, oder?
Also ich habe das Gefühl, dass die Zeit, also ich glaube wirklich, ich würde wirklich die These vertreten, dass das kommen wird, dass sich die App-Stores auch öffnen.
Ich glaub,
also es gibt viele Leute auf gar keinen Fall, aber ich glaube, dass die Zeit...
Aber ich glaube, es ist eine europäische und vor allem eine deutsche Sicht sogar und dann auch noch eine Generationenfrage, das auch noch.
Das kommt auch dazu. Solange die aber auch keinen vernünftigen Jugendschutz implementieren können oder also mein Apple hat eher einen, bei Google sieht schon schwierig aus, also solange nicht mal das gegeben ist, ist natürlich die Frage, ob dann Inhalte für Erwachsene, also wirklich solche Inhalte reinkommen, eigentlich müßig,
aber
oder?
Auf Webseiten also, interessiert es auch keine Sau. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja noch diese Zollo-Abfrage so, aber in den USA kannst du ja im Prinzip mit jedem Alter alles besuchen.
Das ist auch interessant, es gibt ja einen Anbieter, der recht populär ist, nämlich Tumblr. Wo zum Beispiel absolut überhaupt keine Zensur stattfindet, wo die ganze Zeit...
Der Fotosammeldienst.
Genau. Ja. Der was ja eigentlich so funktioniert wie Instagram, so ähnlich.
Also
ja,
Mikroblogging, ne? Also ja. So, wo dann alle möglichen Bilder dann da auch drauf gepostet werden.
Okay. Und da ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem. Und da höre ich auch irgendwie nie, dass sich da jemand drüber beklagt. Aber wahrscheinlich.
Es sind halt Parallelwelten. Das eine ist, die vermischen nicht miteinander, ne? Also wenn du einen Play Store hast und da würdest du es vermischen, das wäre ein Skandal. Wenn du beides nebeneinander hättest, wäre es nicht das Problem, weil dann könntest du immer sagen, okay, das ist voneinander getrennt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Die Technik ist da, die Technik funktioniert, aber ich glaube, das ist die größte Hürde, ne? Also ja. Das ist da überhaupt diese geschlossenen Ökosysteme, das ist ja eigentlich auch das Problem bei den Smartphones. Du hast ein geschlossenes Ökosystem. Google, Apple, alle machen es geschlossen. Klar. Und deswegen haben ja solche Anbieter, Branche ist ja nun mal egal, aber die haben es halt schwer, da reinzukommen überhaupt.
Also hier ist zum Beispiel auch eine Firma, die heißt Laziva, Lazeeva. Mhm. Und die haben so einen Adult App Store für Android gemacht.
Für Android.
Da steht dann Your Google Play for Mobile Erotic Content.
Ja, das sind meistens wahrscheinlich nur Schrott drin, oder? Also das ist immer das Problem, ne? Also dann haben sie dann natürlich auch so eine Plattform, aber dann wird dann ja auch wieder natürlich gleich zerhackt durch irgendwelche Billigangebote.
Ja,
ne?
Vor allem
also
musst du halt in deinem Handy dann Drittanbieterquellen
ziehen. Ja, genau. Also gibt's halt
und
sehr viel.
Man muss denen vertrauen und so. Hm. Ist
echt schwierig. Ja. Aber interessantes Thema, finde ich.
Also und dann, einen Punkt möchte ich gerne noch ansprechen. Also nicht nur VR-Porno, was ja eigentlich stereoskopische 180-Grad-Videos
sind. Genau, also du gingst gerade sehr, sehr großzügig mit dem Begriff VR, wo du dich sonst halt drüber aufregst, dass es halt eigentlich nur ein Video ist und keine echte Interaktion in der VR ist. Ne?
Das ändert sich ein bisschen, aber eigentlich sind 99,9% der VR-Pornos sind stereoskopische 180-Grad-Videos. Mhm. Was schon mal besser ist, finde ich, als 360-Grad-Videos, weil 360-Grad-Videos wirken auf mich echt überhaupt nicht immersiv, weil die nicht mal stereoskopisch sind.
Ja, aber sollst du auch hinter dich gucken, wenn da vorne, ne?
Genau, und die sind halt auch leichter zu produzieren, weil das ist ein offenes Geheimnis. Die zeigen zwar nicht ihre Rigs, die Pornoproduzenten, aber die haben GoPros mit zwei GoPros mit extrem weitwinkligen, selbst da modifizierten Linsen, also die nehmen, die machen die Objektive.
Nur ganz kurz, die zeigen das nicht, weil es so eine Art Geschäftsgeheimnis ist,
wie jeder
das macht oder so?
Weil vor allem musst du ja, du musst ja das Rig an die Stelle machen, wo der Kopf des Darsteller oder der Darstellerin ist oft. Es gibt auch so Third-Person-Sachen, wo du sozusagen aus so einer Schwebeperspektive auf die Action guckst, aber ganz oft guckst du an dir runter und hast dann diesen Körper. Mhm. Und das ist halt, wie die das dann machen, ob die dem Menschen so einen Helm aufsetzen oder ob der die ganze Zeit oder die so da agieren muss und dann dieses Teil.
Das sind so richtig Geschäftsgeheimnisse, ja.
Und auch wie der Abstand ist zum Beispiel und was für Objektive da genau verwendet werden, aber die benutzen alle GoPro, also und die Auflösung, mit welcher Auflösung die genau aufzeichnen, damit man das, solche Sachen haben, da haben wir auch direkt nachgefragt und da hieß es immer, nee, wir sagen, dass es GoPros sind, aber wir wollen nicht sagen, wie genau, verstehe ich auch. Und die arbeiten jetzt gerade damit, also wie gesagt, das ist halt nicht VR, es ist 180 Grad 3D, aber es ist ganz immersiv, aber die wollen natürlich langfristig auf richtiges VR hin, wo es auch interaktiv wird. Aber wie machst du das? Da könnte man natürlich irgendwie mit Lichtfeld, Technik womöglich den ganzen Raum abbilden. Da ist man aber überhaupt noch nicht
weit. Das Naheliegendste wäre erstmal Rendering per 3D.
Ja, ist eine gute Frage. Da sagen sie, ja, das geht, aber da braucht man richtig Kohle für. Weil wenn man sich so ein Uncharted 4 oder so anguckt, also es gab doch diesen Skandal, wie hieß das nochmal, wo die Menschenfiguren so schlecht animiert
gewesen sind? Ja, Mass Effect.
Mass Effect Andromeda. Ja, genau. Ist mir gerade nicht eingefallen. Und da sieht man halt, dass da richtig Budget reinfließen muss, damit das geil aussieht. Geil aussieht. Und wenn du halt echte Porno-Menschen, Darsteller rendern willst, dann musst du da richtig Manpower einstellen.
Das muss halt irgendwo noch glaubwürdig sein, damit die Leute das überhaupt dann benutzen.
Aus nächster Nähe vor allem. Ne?
Gut. Ja. Und da brauchst du halt, das geht alles, aber da musst du richtig viel Budget haben und das hast du im Moment nicht, weil du nicht in den Stores drin bist. Also weil es gibt keine richtigen Vertriebswege. Okay. Und das andere, was sie gerne machen wollen, auch super interessant, mit AR-Brillen, dass du dir wirklich keine Ahnung, dass dir dann so ein Mensch auf dem Schoß sitzt.
Projiziert wird
quasi. Also das, du hast die Brille auf und dann sitzt da jemand auf deinem Schoß oder in deinem Bett. Da gibt es halt noch keine richtigen Brillen dafür. Und so eine Zwischenlösung ist, dass sie 180 Grad 3D Porno im Greenscreen aufnehmen und du dann dein eigenes Schlafzimmer als 360 Grad Bild da
Kann. Ist das die Frage, ob du es überhaupt willst. Also
ist mir auch zu viel. Aber du kannst ja theoretisch dieses 360-Grad-Bild kannst du ja einfach mit dem Handy machen, mit so einer App, Cardboard-Kamera. Also wie gesagt, das halte ich auch ein bisschen für eine Spielerei. Finde ich aber auf jeden Fall super lustig, dass sich da so viele Leute so Gedanken machen.
Ja, also dass es auch so technisch wird dann, ja. Gut, warten wir einfach drauf, was draus wird. Auch spannender Einblick. Es wird halt auch echt nicht viel drüber gesprochen, vor allem nicht ernsthaft. Stimmt. Und hoffentlich eine schöne Reise gewesen.
Ich habe auch noch das Wochenende drangehangen und habe dann zum allerersten Mal, habe ich mir dann tatsächlich den Ballermann angeguckt.
Ja, schön, ja. Hast den einmal bestellt.
Also diese Messe.
Aber es ist ein bisschen vorbei da, ne? Es wird ruhiger dort, ne?
Diese Messe war ja an Magaluf. Ja. Magaluf, das ist ja das englische Ballermann.
Ja.
Und da ist dann Palma dazwischen. Auf der anderen Seite der Bucht ist dann El Arenal, Ballermann. Und das ist echt wie Springfield und Shelbyville, ne? Für die Engländer und für die Deutschen. Und das ist eigentlich alles komplett identisch, nur dass bei den Deutschen gibt es halt Mettbrötchen und bei den Engländern so weißen Toast mit Bohnen aus der Dose. Aber eigentlich müssten die mal, das wäre lustig, wenn die mal so aufeinandertreffen, was dann wohl passiert.
Entweder feiern die alle zusammen und saufen oder es geht ziemlich schief.
Ja, es ist ein,
aber dann ist andere. Es wird weniger, glaube ich, dort. Es nimmt ab.
Also in Ballermann?
Ja, die Spanier wollen das nicht mehr so richtig.
Ja, es ist ja einmal, ich wollte ja unbedingt einmal so ein Sandwich.
Ja, das gibt es nicht mehr am Strand.
Wir haben ja so ein 0,5, so ein Maßkrug mit Sangria gekriegt. Ja. Zumindest diese bunten Strohhalme.
Scheiße,
aber nach 2-3 Stunden war ich da auch echt dann durch mit und bin wieder zu
der Bulgarien, das ist das neue Malle, habe ich gehört.
Ach so, okay.
So, jetzt sind wir gar nicht mehr dazu gekommen. Wir haben schon einen Haufen Zeit verbracht. Sehr schöne Zeit natürlich. Wir wollten eigentlich noch über dieses wunderbare Spiel sprechen. Bridge Crew.
Ist es das?
Das wissen wir das? Ist es gut?
Meinst
du, es gibt eine Webseite oder eine Zeitschrift, wo man das rausfinden kann und vielleicht lesen kann, ob es gut ist oder nicht?
Ja, das dauert ja.
Nein, ihr habt es ausprobiert, ne? Also es ist halt ein Star Trek-Spiel, wo man auf der Brücke steht mit drei Kumpels zusammen. Alle haben verschiedene Aufgaben. Ihr habt es gestern ausprobiert, habe ich mitbekommen.
Gestern kurz ausprobiert. Wir wollten eigentlich einen Livestream machen, also dass wir, also zum Release. Mhm. Das hat dann aus diversen Gründen nicht funktioniert, leider. Und jetzt machen wir einfach einen Test im Heft.
Genau, und es kommt noch was, ne?
Ich habe es bisher erst 1-2 Stunden gespielt und es ist wenig ein Spiel. Das ist eigentlich eher, wir spielen Star Trek. Also wir wollen
es auch verdammt cool.
Wahrscheinlich
verdammt
cool ist die Zielgruppe also. Spricht das schon vielleicht schon ganz gut an, ne? Also.
Und ich müsste das echt mal mit 4 Leuten ausprobieren, die in einem Raum sitzen und dass man dann auch wirklich so spricht, dass man sagt, ja. Commander, Warp vorbereiten, Navigation auf.
Make it so.
Und wir gestern immer nur so, wie geht das jetzt?
Ich hab's mitbekommen.
Mit dem Gamepad geht das ja ganz gut.
Und also für mich kam da jetzt kein richtiges Star Trek-Feeling auf. Und die Grafik ist halt echt sehr rudimentär. Also ich habe mir da noch nicht meine Meinung gebildet. Aber
ich habe damals Bridge Commander gespielt, das ist glaube ich fast 10 Jahre alt. Fand ich ziemlich geil damals, aber da war nichts mit VR, nichts mit Multiplayer etc. Alle Details gibt es im Heft und vielleicht auch nochmal ein bisschen online. Vielleicht sehen wir auch nochmal ein Video. Ja, genau, nicht in dem, sondern im nächsten, aber das lohnt sich trotzdem.
Ja.
Genau, wir sehen uns nächste Woche mit dem nächsten Heft. Euch viel Spaß bei was auch immer. Und bis dann. Tschüss.
CT Uplink.